Heute ist der 19.04. und wir haben heute den 5. Abend des Alpha-Kurses. Wir haben letztes Mal schon diese Anzahl, wie sind das, also 3, 4, 5, die 7 Punkte über diese, oder ein Teil der 7 Punkte gesprochen, über den Weg erlöst zu werden. Wie wir Menschen erlöst werden. Wir haben gesagt, der natürliche Mensch, der nicht durch das Opfer Jesu gerechtfertigt worden ist, ist verloren. Egal wie gut er ist, egal wie nett er ist, egal wie höflich er ist, weil es nicht vom Moralischen abhängt, sondern einfach von dem, das Gott gesagt hat. Das war der Punkt A auch, dass alle Menschen Sünder sind. Und alle Menschen des Ruhmesmangels, den sie bei Gott haben. Alle Menschen. Jeder Mensch, selbst wenn er sich anstrengend versucht, einigermaßen moralisch reinzuleben, er wird am Ende seines Lebens so viele Dinge haben, dass er blass wird, wenn er vor Gott steht. Weil der Mensch ist nicht fähig, durch sein natürliches Wesen Gottes Anforderungen zu erfüllen. Dann haben wir gesagt, Punkt A ist Anerkennung erstmal, dass ich ein Sünder bin und gesündigt habe. Zuallererst also, dass ich ein Sünder bin, in meinem Fleisch, in meiner Natur wohnt das adamitische Wesen. Ich bin ein Nachkomme Adams. Oder gibt es ja einen, der vom Himmel gekommen ist? Jeder von uns ist ein Nachkomme Adams. Und weil er ein Nachkomme Adams ist, trägt er in seinem natürlichen Wesen den Eigensinn. Das heißt, ich tue, wie ich will. Er ordnet sich Gottes Ordnung nicht unter und wird damit zu einem Opfer der dämonischen Mächte, die ihn dann missbrauchen zum Schaden gegen andere. Also jeder Mensch trägt in seinem natürlichen Wesen die Fähigkeit zu sündigen, was dann wieder zur Tatsünde wird. Und Gott verurteilt den Menschen nicht wegen seiner Fähigkeit zu sündigen, sondern weil aus seiner Fähigkeit zu sündigen die Tatsünden entstehen. Das müssen wir ganz, ganz wichtig, dass wir das auseinanderhalten. Das ist die irre Lehre der Kirchen, wo sie Babys taufen, weil sie glauben, dass ein Mensch schon wegen seiner Fähigkeit zu sündigen von Gott verurteilt wird. Das wäre ungerecht, oder? Wenn Gott dich schon wegen deiner Fähigkeit, wo du ja nichts dazu kannst, dass du so bist, du bist ja eine Abstammung Adams, wenn du deswegen schon gestraft wirst von Gott, wäre das ungerecht. Aber die Gerechtigkeit Gottes hat eine Erlösung geschaffen aus der Sünde heraus und darum ist Gottes Gericht gerecht. Wir haben also eine Fähigkeit, nicht mehr sündigen zu müssen, und wer diese Fähigkeit nicht in Anspruch nimmt für sich, bleibt schlussendlich unter Gottes Gericht. Also nicht der Sünder, der die Fähigkeit hat zu sündigen, wird von Gott gerichtet, sonst müssten kleine Babys ja auch gerichtet werden. Aber Jesus selbst hat gesagt, lasset die Kindlein zu mir kommen, denn ihrer ist das Himmelreich. Und irgendwann in einem gewissen Alter, kann ich nicht sagen, das ist bestimmt auch unterschiedlich, wacht in dem Kind das bewusste Sündigen auf, wo er sich bewusst entscheidet zu lügen. Das merkt man dann, wenn er das schlechte Gewissen hat. Und dann kommen die Tatsünden drauf. Und für die Tatsünden werden wir schuldig gesprochen von Gott und brauchen Erlösung, wir brauchen ein Opfer. Also, Punkt A, Anerkennung, dass ich ein Sünder bin und gesündigt habe. Punkt B war, haben wir letztes Mal drüber gesprochen, diese Punkte, ich wiederhole das nochmal, Vergebung, dass ich Vergebung meiner vergangenen Sünden brauche. Wir sagen so, die Altlasten müssen beseitigt werden aus unserem Leben. C, dass ich auch Vergebung brauche meiner zukünftigen Sünden, weil wenn ich auch Vergebung für meine Altlast schon bekommen habe, ich ja auch in Zukunft noch Fehler machen werde, zwar nicht aus Absicht, aber doch aus der Schwachheit heraus. Ich wachse ja, ich bin im Wachstum begriffen und aus diesem Wachstumsprozess mache ich Fehler, die Gott mir täglich vergeben will und vergibt, wenn ich darum bitte. Punkt D haben wir genannt, dass ich einen Erlöser brauche, einen Gerechten, der für meine Sünden büßt. Also einer, der nicht schuldig ist, der aber meine Schuld auf sich nimmt. Das haben wir mit dem Scheck so klar gemacht. Also einer hat einen Scheck, kauft dich frei aus der Anklage, weil er die Möglichkeit dazu hat, und wir selbst entscheiden, ich nehme diesen Scheck an für mich und reiche ihn dem Richter weiter. In dem Augenblick muss der Richter sagen, Freispruch. Wenn ich den Scheck aber nicht annehme und dem Richter weiterreiche, dann bleibt meine Schuld bestehen. Und der Richter muss mich verurteilen. Punkt E war, dass ich eine Hilfe in mir selbst brauche, die zukünftigen Anforderungen Gottes zu erfüllen. Da haben wir darüber gesprochen, dass Gott darum den Heiligen Geist in jedem, der an ihn glaubt, hineingegeben hat. Und dieser Heilige Geist in uns hilft uns, nicht mehr zu sündigen. Er baut regelrecht eine Barriere auf zwischen uns und der Sünde und macht es uns schwer zu sündigen. Punkt 11, und das war so der letzte Punkt, da sind wir an sich stehen geblieben. Ich brauche Wiederherstellung, oder Gott sucht Wiederherstellung und Heilung meiner Persönlichkeit. Wenn ihr euch erinnert an die ersten Abende, wir haben ja gesagt, die Grundbedürfnisse des Menschen sind Wertschätzung, Anerkennung, Lob, Liebe, Annahme, Geduld, Erbarmen, Wahrheit, Gerechtigkeit und Freiheit. Diese Grundbedürfnisse sind unabhängig vom Geschlecht, der Hautfarbe, dem äußeren Erscheinungsbild, unserer Bildung, unserer Kultur und unserem Intelligenzquotienten. Wenn diese Grundbedürfnisse erfüllt werden, haben wir eine ausgeglichene Persönlichkeit. Innere Sicherheit, ein Gefühl der Geborgenheit, Freude. Wir sind fähig, im ausgeglichenen Rahmen anderen Menschen in Ruhe und Gelassenheit zu begegnen. Sobald diese Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden, nehmen wir Schaden an unserer Seele. Dieser Schaden drückt sich aus durch Hoffnungslosigkeit, Traurigkeit, Einsamkeit, Verlassenheit, vielerlei Formen von Ängsten, Gewalt, Aggression, Wut, Zerstörung und ein Leben in Scheinwelten. So, da, ganz besonders wir auch in Deutschland, ja, es ist ja erst gut 50 Jahre her, dass wir einen Weltkrieg hinter uns haben. Und wir dürfen nicht vergessen, was dieser Weltkrieg für Schaden angerichtet hat in unserer Generation. Es war ein Leben, wo Väter nicht bei ihren Kindern gewesen sind, wo Mütter allein gewesen sind, mit ihren Kindern alleinerziehend waren. Und wer weiß, in den Seelsorgen das auch sieht, was es für einen Verlust bedeutet, für ein Kind keinen Vater zu haben. Und auch eine überforderte Mutter vielleicht, weil auch dann, wenn der Mann im Krieg war, waren oft Mangel an Kleidung, Mangel an Nahrung, Ängste, ob der Mann je wiederkommt. Manche Familien waren auf der Flucht, haben auf der Flucht furchtbare Dinge durchgemacht. Und selbst diese Generationen haben dann wieder Kinder geboren und haben diese Nachteile, die sie in ihrer Seele hatten, die in ihnen war, auch wieder als Erziehungsmuster an ihre Kinder weitergegeben. Also ganz besonders sehen wir, in unserem Land ist ein großer Nachholbedarf von Heilung, von Menschen, die Vaterlosigkeit einfach durchlitten haben. Dadurch haben wir eine Folge gehabt von starken Frauen, die mussten ja ihren Mann stehen in dieser Zeit. Sie sind zu, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen, sind zu Männern geworden, aber sie mussten sich Tugenden kriegen, weil sie die Stärke eines Mannes einfach zu dieser Zeit entwickeln mussten. So, jetzt kommt der Mann heim, jetzt sollen sie das alles wieder aufgeben. Und da gab es dann auch wieder Prozesse, die schwierig waren, wieder in die natürliche Ordnung zurückzukehren. Die Männer kommen nach Hause mit totalen Wunden und Verletzungen und negativen Kriegserlebnissen. und Ängsten und was alles gewesen ist. So, in diese Generation hinein sieht man, wie nötig es ist, dass da dieser Punkt 11, Wiederherstellung und Heilung der Persönlichkeit kommt.
Meinst du denn, dass die emanzipierten, sogenannten emanzipierten Frauen eine Folge, auch eine Kriegsfolge sind, so quasi?
In unserem Land denke ich, dass zumindest ein Grund dabei ist. Ein Grund ist dabei, kann ich mir schon vorstellen, dass das die Folgen mit hat. Oder dass Folgen davon wir in unserem Land erleben. Nicht nur.
Das sind nicht die Frauen, die während der Kriegszeit erwachsen waren und die Kinder großgezogen haben. Das ist dann nämlich jetzt die Generation der Kinder, die sich als emanzipierte Frau bezeichnet haben. Ne?
Ich denke, es hat auch noch die Folgen einfach, die
zweite Generation.
Dann. Zweite schon.
Die Kinder, die dann einfach erlebt haben, oder die da keinen Vater gehabt haben, vielleicht ist er ja auch nie wieder nach Hause gekommen, in deren Leben ist auch oft wie eine Art Rebellion aufgekommen. Dieses Versteckt, das erleben die erst, wenn sie es leben. Also sie sagen, sie leben eine Generation, so, jetzt wollen wir auch keinen Mann, jetzt wollen wir weiterhin in dieser Rolle leben, wir haben uns das jetzt einmal angeeignet und jetzt bleiben wir auch darin. Aber wir können nicht alles auf diese Sache schieben. Ich wollte nur mal sagen und damit erklären, damit, dass wir mal Verständnis haben, warum ganz besonders in unserem Land ist, gewisse Folgen von Wiederherstellung oder eine große Notwendigkeit von Wiederherstellung ist. Auch von übertragenen Flüchen, weil viele dieser Vorfahren haben Heil Hitler gesagt, haben sich diesen Nazimächten geöffnet und wir tragen dadurch einen ganzen Schwung an Antisemitismus auch mit. Das sehen wir in unserem Land, wie stark die Ablehnung gegen die Juden ist. Es hat seine Folge auch in diesen Dingen. Und wir brauchen einfach Wiederherstellung und Heilung. Wir sehen, wie nötig das ist. Und auch die Christen. Sehr viele Christen meinen einfach, wenn man sich zu Jesus bekehrt, ist es gut. Aber wir sehen ja die negativen Konsequenzen in unserem Leben. Und wir sehen, wie nötig wir Wiederherstellung brauchen.
Also ich bin ja zu der Zeit in den Kindergarten gegangen. Also im Kindergarten musstest du ja schon Heil Hitler sagen, ne? Das war morgens fast das Erste, also sich da um die Fahne versammeln und dann irgendwie so ein Lied singen und Heil Hitler sagen. Das fing also praktisch schon mit 3 oder 4 Jahren an. Ne? Und
ja.
In der Schule war das ja dann bei dir natürlich auch noch. Ne?
Genau. Ja. Wir sehen auch die ganzen Dinge, die man uns beigebracht hat, die man uns gelehrt hat, was richtig ist. Es muss alles wieder umgeformt werden durch das Wirken des Heiligen Geistes in uns. Die ganzen Denkprozesse. Wir brauchen eine Reinigung unserer ganzen Denkprozesse. Vor kurzem war, als ich jetzt, ich war ja eine Woche oben in Bad Bramstedt, also über Hamburg, da kam eine Person in Seelsorge, deren Vater, besser gesagt, ja, deren, wie soll ich das jetzt erklären? Ihr Opa ist im Krieg geblieben. Die Oma ist also, hat also diese Zeit durchgemacht von einem kargen Leben, von einem Leben, wo man Wasserhaushalt mit allem haushalten musste, mit Strom. Es wurde alles ausgemacht und so weiter. Und der hat das, oder sie hat das auf ihren Sohn übertragen. Und er wiederum auf seine Tochter, obwohl er Geld in Hülle und Fülle hat, wirklich so viel Geld hat, dass es in keinem Bereich Mangel gibt, lebt er darin, als wenn es nur noch wäre. Und er ist Christ und er lebt darin. Er hat seine Tochter gelehrt, macht das Licht aus. Die durfte einmal im Jahr baden und dann hat er schon keine Heizung im Bad angemacht. Könnt ihr euch vorstellen, was sie für Schäden, sie als, die ist 21, was sie für Schäden in ihrer Seele trägt. Ständig der Vater, der sagt, mach das Licht aus, wir brauchen das Licht jetzt nicht, das ist Geldverschwendung. Brötchen kaufen war Geldverschwendung. Sie selbst hat Strukturen, dass sie rafft und spart und nichts ausgibt für solche Dinge. Könnt ihr sehen, wie dieses negative Prinzip über drei Generationen sich hier schon weitergesetzt hat. Und die Christenheit weiß dann nichts von Befreiung. Versteht ihr? Sie glauben, jetzt haben wir zu Jesus gefunden und ist alles gut. Aber sie erleben ihre Enge, ihre Eingrenzung. Sie erleben, wie ihr seelisches Leben ungesund ist. Und daher ist Jesus gekommen, hat gesagt, ich bin gekommen, euch Erlösung zu bringen. Ich bin gekommen, den Gefangenen aus seinen Ketten, aus seinen Gefängnissen zu befreien. Das ist doch ein Angebot. Und so ist, wenn einer sagen würde, du kannst ständig, weiß nicht, wen ich jetzt nehmen soll, bei Kressmann kannst du jeden Monat zweimal kostenlos einkaufen. Du kannst jeden Tag kostenlos zu Aldi und zu Lidl gehen und dir das holen, was du brauchst. Und wir stehen dann draußen und gucken uns die Schaufenster an und sagen, oh, wie schön. Und dann gehen wir wieder weg, mit hungrigem Magen. So ist es, wenn wir das, was Jesus uns angeboten hat, nicht in Anspruch nehmen. Nur mit einem Unterschied. Der Unterschied ist daran, dass der Teufel uns widersteht. Das heißt, der Teufel zieht das, was Jesus uns anbietet, in Frage. Er stellt es in Frage. Sollte das wirklich funktionieren? Solltest du wirklich davon frei werden? Du hast es doch schon so lange. Glaub doch nicht so einen Blödsinn. Oder was weiß ich, irgendwelche Gedanken gibt er uns, die uns schlussendlich wieder zweifeln sollen, dass wir das Heilungsangebot Jesu schlussendlich doch nicht in Anspruch nehmen. Oder wir kommen einmal und lassen für uns beten und es ist nicht gleich weg und dann sagt er, siehst, hat doch nichts gebracht. Ja, und dann neigen wir dazu, kein zweites Mal, kein drittes Mal, kein viertes Mal zu kommen, sondern wir lassen uns entmutigen und hören auf damit. Wir müssen einfach sehen, so hat Jesus es gesagt, Heilung ist für uns umsonst. Wiederherstellung unserer Persönlichkeit ist ein Gnadenakt, ist durch Gnade gegeben. Da müssen wir nicht, wie wir es jetzt bei dem, ist ja noch günstig, wenn wir jetzt zum Arzt gehen, müssen wir 10 Euro abgeben, überhaupt mal da behandelt zu werden. Bei Jesus können wir kostenlos kommen. Und die Medizin, die er gibt, hat keine Nebenwirkung. Ja, das steht nicht auf der Packungsbeilage. Wenn du betest, Vorsicht, könnte Nierenschmerzen geben oder was weiß ich was. Ja, aber also muss der Teufel doch irgendetwas machen, dass wir dieses Heilungsangebot Jesu entweder nicht ausschöpfen oder nicht voll ausschöpfen. Und Jesus sagt in seinem Wort, kommt und kauft umsonst. Ja, das ist Gnade. Gnade heißt, du musst es nicht bezahlen. Es ist ein Geschenk seines Bündnisses, die er mit uns eingegangen ist. Das Bündnis zwischen Gott und uns ist wie ein Ehebündnis. Wir haben darüber gesprochen. Und im Ehebündnis, da brauche ich auch nicht, wie soll ich das sagen, ich brauche Anita nicht 20 Euro im Legen, dass sie mir Mittag macht oder so, ja? Und sagt, Anita, 20 Euro bitte, mach mir Mittag, ja? Und 10 Euro bitte, mach mir Abendessen, ja? Wir haben ein Bündnis, ich mache meinen Teil der Arbeit, sie macht ihren Teil der Arbeit, ja? Wir sind im Bündnis, wir dienen einander, das ist das Bündnis. Was Anita hat, ist mein, und was ich habe, gehört Anita, das ist unser Bündnis. Und so ist es auch mit Gott und uns. Was Gott gehört, ist unser, und was uns gehört, gehört Gott. Das ist unser Bündnis, was wir mit Gott eingegangen sind. Und so haben wir ein Recht auf Heilung an Geist, Seele und Leib. Ein Recht darauf. So, also sollten wir, dass jeder von uns, ob man dann in gewissen Bereichen leicht verletzt reagiert, in gewissen Bereichen gekränkt reagiert, oder ob Ängste aufkommen, sofort Ängste aufkommen, ob ich sofort dicht mache, wenn gewisse Forderungen auf mich zukommen. Das sind alles in krankhafte Erscheinungen in unserem Leben, die irgendwann reingekommen sind. Und Jesus sagt, ich will dich von der Wurzel her gesund machen. Das ist ein Angebot, das bekommen wir nirgends anders. Nirgends anders. Wenn wir das nicht in Anspruch nehmen, gucken wir uns da einmal mal eine Bibelstelle an. zwar im Hebräerbrief. Kapitel 6. Das würde ich erstmal gern als eine Hoffnung für alle hören. Kapitel 6 von Vers 4 bis Vers 9. Wer hat die Hoffnung für alle? Wer hat die Hoffnung für alle?
Keine? In aller Entschiedenheit möchte ich euch jetzt nur dies eine sagen. Für alle, die das helle Licht des Evangeliums schon erleuchtete, die an sich selbst erfahren haben, wie herrlich Gottes himmlische Gaben sind und denen der Heilige Geist geschenkt wurde, die Gottes heilsbringenden Worte hörten und dadurch etwas von der Kraft der ewigen Welt spürten. Für alle diese Menschen ist es unmöglich, Buße zu tun und wieder zu Gott zurückzukehren, wenn sie sich bewusst von ihm abgewandt haben und ihm untreu geworden sind. Ihre Untreue würde nichts anderes bedeuten, als dass sie den Sohn Gottes noch einmal ans Kreuz schlagen und ihn dem Spott seiner Feinde ausliefern.
Bis Vers 9.
Wer für Gott ein guter Acker ist, der wird von ihm gesegnet. Er nimmt den Regen auf, der immer wieder über ihn niedergeht und nützliche Pflanzen wachsen lässt. Schließlich bringt er eine gute Ernte. Wer aber einen schlechten Acker gleicht, weil auf ihm nichts als Dornen und Disteln wachsen, dem droht Gottes Fluch. Wie ein Bauer seinen Unkrautacker abbrennt, so wird ein solcher Mensch Gottes vernichtenden Zorn erfahren. Das mussten wir euch, liebe Freunde, ganz offen und unmissverständlich sagen. Trotzdem sind wir überzeugt, dass ihr gerettet werdet und das Ziel erreicht.
Gottes Wort hier in Vers von Vers 7 an vergleicht unsere Seele mit einem Acker. Auf diesem Acker wächst normalerweise Unkraut. Das ist ein Bild, auf das wir egoistisch und selbstsüchtig sind, nur an uns denken. Der eine ist ärgerlich, böse, reagiert so, der andere schmollt. Ja, aber jeder in seiner Art und Weise gleicht, seine Seele gleicht einem Acker voller Unkraut. Das heißt, das, was du hervorbringst, kann man nicht genießen. Deine Worte sind nicht sanft, auferbauend, tröstend, stärkend. Dein Wesen ist nicht auferbauend, stärkend, tröstend, sondern dein Wesen ist zerstörend. Das ist, diese Seele wird verglichen mit einem Acker, das Unkraut hervorbringt. So, jetzt will Gott durch seinen Heiligen Geist an diesen Acker dran und diesen Acker entkrauten. Er will das, Disteln, Dornen, alles das, was zerstörend in meiner Seele ist, rausnehmen, diesen Acker richtig durchforsten, so wie eine gute, ich weiß nicht, ob einige von euch Gemüsegarten haben oder so. Als wir da oben in diesen Neubaugebieten mal gebaut haben und das erste Mal unser Stück angelegt haben, da haben wir gedacht, wir hätten nur Unkraut. Wir haben 7, 8, 9 Mal immer wieder diesen Acker wieder neu durchforsten müssen und wieder Unkraut rausziehen, wieder Unkraut. Wenn wir das erste Mal gemacht haben und hatten Saat reingesät, das Unkraut war schneller da wie die Saat. Dieser Acker war also durchsetzt von Unkraut. Das war einfach das Wesen. Und immer wieder mussten wir dran, aufhacken, Unkraut raus. Immer wieder. Und jetzt, nach so vielen Jahren, nach über 20 Jahren, sind nur noch einzelne Dinge, weil der Boden sauber ist. Woran liegt das? Der Acker wurde Jahr für Jahr bearbeitet, dass es ein guter Acker wird. Jahr für Jahr gegraben, Dünger rein, leicht gemacht, weich gemacht und immer wieder Unkraut raus. So, und dieser Acker gleicht unserer Seele. Und der Heilige Geist, Gott der Heilige Geist, will wie diese gute Frau oder Mann, wer immer die jetzt dieser Gemüsegärtner ist, der dabei geht und diesen Acker bearbeitet, so will der Heilige Geist auch unseren Herzensacker bearbeiten. Will alle Bitterkeit, aller Zorn, Wut, alle Enttäuschung, schmerzhafte Erfahrung, alles, was da drin steckt, die uns ja dann wieder so reagieren lassen. Ein Bitterer reagiert einfach bitter, das ist so. Ein Wütender, wenn er an einer Stelle verletzt wurde, gekränkt worden ist, reagiert so und reagiert in dem Augenblick, wo es wieder in die gleiche Richtung geht, reagiert er mit dem gleichen Zorn. Und auch die Menschen, die da gar nicht schuld für sind, kriegen das dann plötzlich zu schmecken. Aber Gott verurteilt das nicht, das ist das Gute. Gott zeigt es, deckt es auf und sagt, komm, lass mich den Acker reinigen. Lass mich das wegnehmen aus deinem Leben. Und wer diesen Prozess zulässt in seinem Leben, der wird ein gereinigter Acker sein, der gute Frucht bringt. Ich komme ja nochmal drauf zurück, das heißt, ich spreche ja nochmal, aber wenn wir jetzt mal den Jakobusbrief aufschlagen. Jakobusbrief Kapitel 3. Und Vers 2. Was da liest du?
Ja. Und haben wir nicht alle unsere Fehler, wem es freilich gelingt, nur das zu sagen, was dem anderen hilft und ihm nicht schadet, den kann man als vollkommen bezeichnen.
Ja, ich muss ja noch eine Erklärung abgeben, weil manche Leute haben Schwierigkeiten mit dem Wort vollkommen. Vollkommen bedeutet nicht, du bist jetzt wie der himmlische Vater. Vollkommen, Gott hat einen Standard gemacht, hier auf dieser Erde, hat er gesagt, das ist der Level, den ich von den Menschen erwarte. Das ist der Level, könnt ihr da was mit anfangen? Das erwarte ich von euch Menschen. So wie, wenn ein Lehrer an eine vierte Klasse eine gewisse Anforderung stellt. Und die Kinder sind am Ende der vierten Klasse und er lässt sie arbeiten, schreiben, er testet sie also. Und die Kinder schreiben 1 und 2. Dann sagt er nicht, ihr seid furchtbare Kerle. Dann sagt er, ihr seid super. Ihr seid, habt das super gemacht. Das bedeutet aber nicht, dass sie die siebte Klasse genauso abschneiden würden. Aber gemäß ihrer Anforderungen, die an sie gestellt sind, sind sie vollkommen. Und das Gleiche macht Gott mit uns. Gott hat gewisse Anforderungen an uns. Die können wir erfüllen, wenn wir durch den Heiligen Geist uns umwandeln lassen. Wenn wir also nicht auf unser natürliches Wesen vertrauen, sondern auf den innewohnenden Heiligen Geist, dass wir immer, er deckt immer Dinge auf, wo wir noch nicht so sind, beleidigt, verletzt, gekränkt, hochgehend oder was weiß ich was. Und dann sagen wir nicht, ja, die anderen haben ja auch was, hat jeder was. Sondern wir sagen, danke, jetzt habe ich was entdeckt an mir, da kann ich Gott bitten, dass er das wegnimmt. Kann ich bitten, dass er mich heilt. Wer diesen Prozess eingeht, der wird ein guter Acker werden. Und er wird diesen Grad erreichen, den Gott gedacht hat. Gut, jetzt gehen wir weiter.
Denn wer seine Zunge beherrscht, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. So legen wir zum Beispiel den Pferden das Zaumzeug ins Maul und beherrschen sie damit. Und selbst die großen Schiffe, die nur von starken Winden vorangetrieben werden können, lenkt der Steuermann mit einem kleinen Ruder, wohin er will. Genauso ist es mit unserer Zunge. So klein sie auch ist, was kann sie nicht alles anrichten? Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand.
Danke. Wenn du jetzt noch von Vers 9 bis 11 liest.
Mit unserer Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater, und mit derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Segen und Fluch kommen aus ein und demselben Mund. Aber genau das, meine lieben Brüder, darf es bei euch nicht geben. Fließt denn aus einer Quelle gleichzeitig frisches und ungenießbares Wasser?
Danke, bis dahin. Könnt ihr sehen, Gott will uns dahin bringen, an diesem Punkt, dass aus unserer dass aus unserem Mund nur noch süßes Wasser kommt. Wir wissen, das funktioniert nicht. Aus einer Quelle kann nicht Süßes und Bitteres kommen. Das sind zwei Quellen. Die eine Quelle ist der Heilige Geist, der in uns wohnt, der aus unserem Herzen das Gute schöpft. Und das andere sind die Quellen, wo wir noch nicht gereinigt sind, wo Kränkung stecken, wo Hilflosigkeit stecken, die wir durchlaufen sind, Überforderungen, die wir durchlaufen sind. Das habt ihr bestimmt auch schon erlebt. Wenn du in irgendeiner Sache mal überfordert worden bist und das gleiche Prinzip kommt wieder auf dich zu, dann reagierst du sofort, dass du eine Mauer aufbaust, einfach nicht, um nicht wieder in dieses Prinzip reinzugreifen. Und dann kommt in dem Augenblick kommt bitteres Wasser raus. Also hier haben wir eine Möglichkeit zu sehen, das ist nicht die gleiche Quelle. Hier ist eine andere Quelle und diese Bereiche, die brauchen Heilung, die brauchen Genesung. Und da kann Gott uns zurückführen an den Punkt, wo wir das reingelassen haben, wo wir falsche Vorstellungen haben und an dem Punkt will er uns heilen. Das ist das Angebot Jesu, dass es nicht so bleibt, dass es nicht so bleibt, wie in Vers 9, mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen meint, wir reden abfällig über den Menschen, negativ über den Menschen, der nach dem Bild Gottes geschaffen worden ist. Das ist nicht Gottes Plan, sondern Gottes Plan ist, dass unser Mund in Zukunft nur noch süßes Wasser hervorbringt. Amen.
Amen.
So, wir merken, Gott ist an der Arbeit, das ist noch nicht immer so. Aber es wird immer besser, wenn wir die Heilung suchen. Aber sehr wichtig ist, dass wir auch die Gefahr hierin sehen. Jetzt gehe ich in den Hebräerbrief zurück. Wo es ja heißt, in meiner Elberfelder Bibel heißt es so in Vers 4, denn es ist unmöglich, diejenigen, jetzt hört mal zu, was an ihnen, Vers 4, jetzt zählt er einige Dinge auf, Hebräer 6, Vers 4, denn es ist unmöglich, diejenigen, erstens, die einmal erleuchtet worden sind, das ist eine Grundvoraussetzung. Ja? Sie haben also, sind also zu Jesus gekommen und haben erlebt, was es für Möglichkeiten gibt, freigesetzt zu werden. Rauszukommen aus dem Problem. Sie sind erleuchtet worden, sie haben es erkannt. Dann Punkt 2, die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind. Sie haben also den Heiligen Geist in ihrem Leben erlebt, wie er ihnen hilft. Das alles haben sie erlebt. Dann heißt es weiter, und das gute Wort Gottes, Punkt C, und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben. Ja, sie haben gebetet, und sie haben Erhöhung erlebt ihrer Gebete. Und jetzt kommt die Gefahr in Vers 6 und doch wieder abgefallen sind. Also, die dann doch sagen, nee, alles Quatsch. Ich will das nicht mehr. Das heißt, stellt euch das mal vor, das Angebot Gottes, Gott der Vater, lässt seinen Sohn durch solche schmerzhaften Dinge gehen. Er bringt ihn auf die Erde, er opfert ihn, er lässt ihn durch die Qualen gehen, damit wir erlöst werden können. Und wir Menschen lehnen das Angebot der Erlösung ab. Das ist der, wo wir letztes Mal auch drüber gesprochen haben. Ich glaube, du, Denise, hattest gefragt letztes Mal, was ist denn die bewusste Sünde, die nicht vergeben werden kann? Wir sind ja in diesem Punkt, wenn wir die Kräfte des zukünftigen Zeitalters doch schmähen, nicht in Anspruch nehmen und so bleiben, wie wir sind. Im Alten Testament heißt es einmal im Buch Micha, da heißt es, sie sind wie eine Dornenhecke. Bist du schon mal in eine Dornenhecke reingekommen? Keiner von uns möchte damit berühren. Ja? Ich musste für meine Mutter damals Schlehen sammeln. Meine Mutter wollte Schlehenlikör machen. Wisst ihr, wie ich die gesammelt habe? Ich habe immer geguckt. Ja, nicht in die Dornen kommen. Da waren so viele Dornen an den Schlehen. Ich musste immer unwahrscheinlich aufpassen. Konntest also nicht so wie bei Kirschen einfach zuschnappen. Da hast du immer Dornen in den Händen gehabt. Oh. Also, Gott der Vater hat in seinem Sohn uns eine Lösung angeboten. Wir können Punkt A diese Erlösung annehmen und nicht nur die Erlösung, sondern wir sollen weitergehen in diesen Umgestaltungsprozess. Anita hat vor kurzem eine Frau getroffen, eine Schwester, die ist 92. Sie geht in einem ganz gebeugten Zustand, muss immer weinen. Und Anita und ich haben den gleichen Eindruck. Es gibt in ihrem Leben unaufgeräumte Dinge. Ihr Leben ist einfach nicht aufgeräumt und sie kann nicht sterben. Gott gibt ihr einfach noch Gnadenjahre, damit sie nicht so in die Ewigkeit rüber muss. Und wenn sie so in die Ewigkeit rüber müsste und Gott sagt, guck mal, du hast über 30 Jahre die Möglichkeit gehabt, dich reinigen zu lassen. Du bist immer noch in deinem alten Zustand. Ich habe dir alles geboten. Ich habe dir die Möglichkeiten gegeben. Ich habe die Freiheit gegeben dafür, von Bitterkeit, von Zorn, von Wut, von Stolz, von all diesen Dingen frei zu werden. Und du hast mein Angebot ignoriert. Du hast es nicht angenommen.
Ist das denn der wiedergeborene Christ?
Oh ja, über 30 Jahre. Und das ist dieser Vers 7. Denn ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt für diejenigen, um deren Willen es auch bebaut wurde, empfängt Segen von Gott. Ja? Deine Seele ist der Acker, der bebaut wird, damit andere davon genießen können. Und wenn deine Seele umgestaltet wird in diesen Acker, dass andere von dir genießen, also andere von dir profitieren, dann empfängst du Segen von Gott. Wenn es aber Dorn und Disteln hervorbringt, so ist es unbrauchbar und dem Fluch nahe, der am Ende zur Verbrennung führt. So, dafür sind wir nicht geschaffen, sondern wir sind geschaffen, jetzt umgestaltet zu werden. Das ist also dieser Bereich der Wiederherstellung, den wir letztes Mal mit geendet haben. Wiederherstellung und Heilung meiner Persönlichkeit. Und nicht nur meiner Persönlichkeit, sondern auch meines Leibes. Alle Bereiche, ja, Geist, Seele und Leib. Auch der Geist muss wiederhergestellt werden. Auch im Geist gibt es manchmal Charakterschwächen. Können wir auch mal aufschlagen. Im 2. Korintherbrief. Kapitel 6, die Verse 14 bis 18 und dann 7, Vers 1 noch.
Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildnern?
Noch weiter? Ja, bis 7, Vers 1. Ach so.
Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln. Und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige.
Jetzt noch 7, Vers 1.
Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes.
Amen. Ja, wir sehen diese gewaltige Verheißung, dieses riesige Angebot, was Gott uns hier gibt, dass wir Tempel Gottes sind und Gott sagt, du gehörst zu meinem Volk. Du bist mein Eigentum. Ich nenne dich Sohn oder ich nenne dich Tochter. Das ist das Höchste, was wir je bekommen können. wenn Gott uns Sohn oder Tochter nennt. Und darum sagt er, und das meint hier nicht, wir sollten mit Ungläubigen nicht zusammenkommen, mit Menschen nicht zusammenkommen, die Jesus nicht kennen. Wir sollten gerade zusammenkommen, aber wir sollten unter ihnen zu Jesus stehen. Das heißt, wir sollten uns nicht von ihnen infizieren lassen. Ja, wenn wir unter ihnen leben und wir hören zu, was sie sagen, und wir nehmen das auf, dann geht der Prozess, den Gott ins Positive tun wollte, wieder ins Negative. Könnt ihr das sehen? Und Gott sagt, ich sende euch als ein Licht unter sie. Nicht, dass euer Licht zu einer Funzel wird und langsam wieder ausgeht und die Dunkelheit des anderen auf dich kommt und du auch wieder dunkel wirst. Das heißt, ich muss da, wo sie Dinge tun, die nicht in Ordnung sind, Grenzen ziehen und entweder sagen, nee, das mache ich nicht mit, nein, hier gehe ich weg. Oder sogar dazu stehen und zu sagen, das ist nicht in Ordnung, ich würde das nicht tun an eurer Stelle. Dann bin ich Licht und Salz. Aber wenn ich dabei bleibe und mache die Dinge mit, die sie tun, dann kommt der Geist der Welt auch wieder in mein Herz und fängt wieder an, mich in das Negative, in den Egoismus, in das Selbstsüchtige umzukehren. Denn die Welt hat selbstsüchtige Gedanken, die Welt kennt nichts anderes. Der Geist der Welt ist ein Geist der Selbstsucht. Er sucht sich und seine Vorteile. Der Geist Christi ist ein dienender Geist. Er sucht nicht seine Vorteile, er sucht, wie kann ich mich investieren, so wie eine Kerze. Die gibt Licht, aber während sie Licht gibt, wird sie verzehrt. Und Gott sagt, wenn du in diesem Prinzip lebst, dann könnt ihr sehen, dann werde ich euch annehmen. Dann werdet ihr mir Söhne und Töchter sein. Ist an diese Bedingung geknüpft. Und jetzt sagt er, Paulus hier zu den Korinthern noch, hey Geliebte, siehst du die gewaltige Verheißung, die wir haben? Erkennst du die gewaltige Verheißung? Du bist nicht irgendjemand. Und du musst auch mal kennen, wenn Gott gesagt, wenn Jesus, ich nehme jetzt mal Jesus, wenn Jesus oder der Vater der König der Könige ist und du bist sein Sohn oder seine Tochter, was bist du denn dann?
Königskind.
Ja, wie heißt denn ein Königskind? Ja, Prinzessin, ganz genau. Und wie heißen die Söhne?
Prinze.
Hast du dich schon mal so gesehen? Aber die Bibel sagt es. Du bist eine Prinzessin. Und wir, die wir mannhafter Natur sind, sind Prinze. Wisst ihr, wenn der 2. Korinther 3,18 sagt, wir aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wenn du dein Augenmerk auf die Wahrheit hältst und du lebst immer in dieser Wahrheit. Und ich kann euch sagen, was der Teufel macht. Der macht das lächerlich, was wir jetzt gerade sagen. Der macht das lächerlich. Warum? Weil wenn du das glaubst und dich immer damit beschäftigst, dann wird dein ganzes Herz zu einer Prinzessin. Und unsere Herzen, die wir Männer sind, werden zu Prinzen. Ein Prinz wühlt nicht im Dreck. Eine Prinzessin wühlt nicht in der Pampe. Das heißt, wir beschäftigen uns mit anderen Dingen. Wie unser Vater, der König, sich beschäftigt, sich mit königlichen Dingen, so beschäftigen wir uns mit der Gesinnung des Vaters. Und darum sagt er, erkennt ihr jetzt, was ihr für eine Verheißung habt? Wir, die wir nicht aus dem Volke Israel sind, wir sind doch nur adoptierte Söhne. Das heißt nur, wir sind, das ist ja auch was wert, wenn einer sagt, ich adoptiere dich. Einer, der adoptiert ist, der hat die gleichen Rechte wie der natürliche Sohn. Und wir sind ja nicht Israeliten, wir sind von Natur aus Deutsche, die wir hier sitzen, oder Deutsche. Egal, in jedem Fall sind wir nicht Israeliten. Und damit sind wir alle Adoptierte. Aber wir haben die gleichen Rechte, die der natürliche Sohn hat. Die gleichen Rechte.
die gleichen Rechte. Wenn dein Vater König ist und die Bibel sagt, ihm gehört alle Reiche dieser Welt, ihm gehören alle Schätze dieser Welt, wenn wir nicht das an den Vorstellungen leben, dann werden wir immer kärglich leben. Wir leben immer noch wie die Bettler, obwohl wir Königssöhne sind. Da gibt es in diesem Buch, wie heißt denn dieses Kinderbuch? Unter Räubers oder so ähnlich. Wie bei Räubers. Da wird es dargestellt in diesem Buch. Da ist ein Königssohn ist entführt worden, ist gestohlen worden und ist unter Räubern aufgewachsen. Und er selbst, die haben ihm nie gesagt, wer er wirklich von Natur aus ist. Und durch die ständige Gemeinschaft unter den Räuberkindern, unter den Räubern da, ist sein ganzes Leben wie ein Räuberkind gewesen. Und irgendwann hat man ihm gesagt, dass er königlicher Abstammung ist. Hat er sich angesehen, kann doch gar nicht sein. Seine Manieren hat er angesehen, kann doch gar nicht sein. Und das Gleiche ist mit uns. Räubers sind wir groß geworden. Und jetzt sagt uns einer, du bist eine gebürtige Prinzessin. Du sollst zurück in dein Vaterhaus und da werden dir deine die Kleidung, die du als Räuber getragen hast, die Kleidung wird dir ausgezogen, du kriegst königliche Kleider und du kriegst wieder Manieren eines Königskindes. Und das ist das, was der Heilige Geist tun will. Die Manieren unseres Königs sind absolut Selbstlosigkeit, also absolute Liebe. Er investiert sich nur in uns. Er hat keinen anderen Gedanken, als in uns sein Wesen hinein zu schaffen. Damit wir alle dieses Wesen Christi tragen. Das ist sein ganzes Ziel, was er mit uns hat. Er fragt nicht mal danach, was kriege ich dafür. Und wenn du den Philipper 2 liest, heißt es, wegen all dieses selbstlosen Wesens heißt es dann, darum hat ihn der Vater erhoben und hat ihm dem Namen gegeben, der weil er Namen ist. Warum hat er den Namen gekriegt? Weil er sich selbst vergessen hat. Weil er seine Königswürde abgelegt hat und ist Mensch geworden wie wir. Und hat uns herausgeholt. Hat nicht dabei an sich selbst gedacht. Hat Leiden, Schmerz, alles auf sich genommen, damit wir erlöst werden können. Was für ein gewaltiges Angebot. Dass wir wieder in dieses Königshaus zurück können und wieder als die Manieren eines Königskindes, was meint Selbstlosigkeit und Liebe und Geduld und Langmut und Sanftmut, das wieder in uns hineinkommt. Und wir wieder in dieses Königswesen kommen. Also, du bist eine Prinzessin.
Was sagst du dazu? Schön.
Ja. Du bist auch eine Prinzessin.
Ab morgen.
Wieso morgen? Wieso erst morgen? Jetzt? Du warst es schon gestern und vorgestern. Du bist es schon seit Jahren. Wenn der Teufel uns das zweifeln machen kann, dann wird das nicht unser werden. Du musst in dieser Vorstellung leben, was es bedeutet. Und darum spricht Paulus doch auch von Krone, versteht ihr? Er spricht von Krone. Bettler haben keine Krone auf, oder? Wer wird denn gekrönt?
Fürsten.
Prinzen, Prinzessinnen, Könige werden gekrönt. Und jeder, der überwindet, das heißt Sünde, Fleisch, alles das, was sie uns entgegenstellen will, dass wir nicht da hineinkommen in diese Berufung. Wer das überwindet, wenn der Teufel kommt, so Quatsch, ja. Sag mal ja, aber in deinem Herzen behalt mal. Naja, das ist ein bisschen abgehoben. Charismatiker, kein Wunder. Wir sind zufrieden mit dem trockenen Broten, der, was weiß ich wer. Nein, wir wollen die ganze Speise. Wir wollen die grüne Weide. Wir wollen alles, was Gott für uns hat. Wir wollen doch nicht als Bettelsöhne als Bettelsöhne leben, während unser Vater König ist. Den ganzen Reichtum, auch das sagt die Bibel ganz besonders hier im Korintherbrief. 2. Korinther Kapitel 8, die Vers 7 bis einschließlich Vers 9. Vers 7 bis Vers 9.
Wie ihr aber in allen Stücken reich seid, im Glauben und im Wort und in der Erkenntnis und in allem Eifer und in der Liebe, die wir in euch erweckt haben, so seht zu, dass ihr auch in diesem Liebeswerk reich seid. Ich sage das nicht als Befehl, sondern weil andere so eifrig sind, möchte ich, dass auch eure Liebe sich als echt bewährt. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich war, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich werdet.
So, könnt ihr sehen? Hier wird den Korinthern erstmal gesagt, ihr seid reich im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis und in allem Eifer und der Liebe. Die waren reich, die haben gelebt danach. Und hat er gesagt, und das haben wir in euch geweckt. Und jetzt bin ich dabei, das in uns zu wecken. Dass wir sehen können, wie wir reich werden. Wir können nämlich nicht reich werden durch Anstrengung. Da kommen wir gleich hin. So möget ihr auch in diesem Gnadenwerk überströmend sein. Nicht befehlsweise spreche ich, sondern um den Eifer, um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu prüfen. Und jetzt dieser Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde. Und warum wurde er arm? Damit wir alle arm sind.
Damit wir reich werden.
Damit ihr durch seine Armut reich werdet. Ja, einer nimmt, ich will das einfach mal so sagen, packt sein ganzes Vermögen aus, schmeißt das auf die Tische, sein ganzes Vermögen, und dann sitzen wir da und sagen, oh schön, schön, oh so viel Geld, das ist ja echter Reichtum, und dann sagen wir, so jetzt gehen wir. Dafür ist das, hat Jesus es nicht getan. Er hat getan, dass wir, jeder von uns aufspringen, die Taschen auf und rein und voll machen und unsere Beutel auf und rein, damit wir reich werden. Reich werden in allem, in der Liebe, großzügig werden. Großzügig werden im Geben von Freude, von dem, was andere brauchen, von dem, wo er Mangel hat. Ja? Wenn einer 10 Millionen Euro auf dem Konto hat, dem braucht man nicht noch 1000 Euro zu geben. In dem Bereich ist er super reich. Aber vielleicht ist es ein Jähzorniger. Dann ist er da sehr, sehr arm. Und da braucht er, da hat er Mangel. Und da müssen wir ihm helfen, dass er da rauskommt. Also, das ist das, was Jesus getan hat. Er hat sich arm gemacht. Und er bietet uns alles an und er sagt, du kannst reich werden in mir. In Freizügigkeit, in Großzügigkeit, in der Liebe, in der Sanftmut, in der Geduld, in Barmherzigkeit, in allem, im Glauben. Wenn der andere sagt, die Rentenversicherung nehmen ab. Ja und? Ja, hast du denn keine Angst? Nein, ich bin an sich nicht so sehr von der Rentenversicherung abhängig, sondern von meinem Gott. Und der kann auch Dinge machen, dass er das, was wir haben, verlängert. Ich weiß nicht, ob ihr schon... Ihr habt die Brotvermehrung gelesen aus der Bibel, ja? Mhm. Da waren wie viel?
5000.
Ja, aber was hat man gehabt zur Verfügung?
10 Brote, einmal 10, einmal 12. 7, ne? Und einmal 12, glaube ich, ne?
5 Brote?
Zweimal ist da was mit, ja.
Also, lass mal jetzt mal die Menge stehen. Wir sind eins darüber, dass es sehr, sehr wenig war für 5000, oder?
Ja, stimmt.
Da sind wir doch einig. Da hätten sie ja höchstens 20 mit satt kriegen können. Die Brote zu damaliger Zeit waren Pfundbrote. Pfundbrote. Pfundbrote, nee, nee. Sie hatten also einmal 5 Stück davon und 2 Fische. Nur 2 Fische, die waren natürlich so 30 cm lang, aber stell dir vor, 5 Brote, 5 Pfund Brot haben sie also gehabt. Das Teil mal auf, kannst du 20 damit satt kriegen? Die müssen schon, zumindest wird das Loch gestopft, sag mal. Das Loch wird gestopft. Aber die haben 5000 damit satt gekriegt. Wie ist das möglich? Jesus wollte etwas zeigen. Wenn es notwendig ist, dann tue ich das. Jesus macht das nicht einfach mal so aus Spaß, um einfach mal zu zeigen, guck mal, damit ihr Glauben habt, sondern er zeigt einfach. Und das Wunderbare ist, er legt die kleinen Teile, er teilt es unter seine Jünger auf und jeder hat praktisch eine Handvoll und sagt, geht ihr los. Jetzt stellt er das ganz praktisch auf. Die hatten jeder 5 Pfund Brot geteilt durch 12. Das soll man aufteilen. Jeder hat also 400 Gramm gehabt. Nee, 200 Gramm.
Genau.
200 Gramm gehabt. Und das ist in kleinen Teilen zerbrochen gewesen. Und mit den 200 Gramm geht er jetzt los. Gibt dem Ersten. Ich glaube, er hat erstmal ganz kleine Teile gebrochen. Er hat also nach vorne geguckt, wie viele Leute da noch lagen. Die haben sich ja in Gruppen von 50 gelagert. Dann hat er das Nächste. Und er ging weiter. Und dann guckt er auf einmal seine Hand. Das wird ja gar nicht weniger. Das hätten die bei der vierten Person, spätestens bei der vierten Person, hätten sie gemerkt, jetzt habe ich noch ein Stück, dann ist aus. Aber sie teilten aus und es wurde nicht weniger. Als ich zum Glauben gekommen bin, hatten wir eine Zeitschrift von den Geschäftsführern des Vollen Evangeliums, hießen sie damals. 10 Jahre vorher hat das ein Italiener erlebt, ein Gläubiger. Er hat immer alle mit nach Hause gebracht. Und er hatte aber ganz wenig. Und einmal hat er eine ganze Gruppe mitgebracht und alle zum Mittag eingeladen und die Mutter wurde blass. Weil sie hatte noch so eine ganze kleine Handvoll Nudeln. Mehr hatte sie nicht mehr. Und dann hat sie ihn zur Seite gerufen. Die Leute saßen schon im Wohnzimmer. Und sie hat ihn zur Seite gerufen, hat gesagt, Vati, das ist alles, was wir haben. Und dann hat er gesagt, nimm den größten Topf, den wir haben. Tu ihn voll Wasser und tu das da rein. Und ich werde darüber beten. Und genau das haben sie gemacht. Und er hat darüber gebetet, hat gesagt, jetzt setz es auf den Herd. Und als Mutti kam, war der ganze große Topf voll mit Nudeln bis oben hin. Und alle sind satt geworden. Das ist in der heutigen Zeit, das ist nicht etwas. Das kann Gott tun, wenn die Mittel fehlen. Wir sind Gott sei Dank nicht davon abhängig, was wir später irgendwo an Rentenversicherung kriegen, sondern Gott will uns frei machen im Glauben an ihn. Und wenn die Zeit kommt, dann werden wir erleben, dass durch seine Reichtum, also besser gesagt, wo er arm wurde, wir werden erleben, dass wir dadurch reich gemacht werden. Aber nur in den Bereichen, wo wir dann wirklich Mangel haben. Vorher wird es nicht passieren. So ist es mit der Brotvermehrung gewesen, so wird Jesus es auch tun. Und es wäre gut, er würde dazu Amen sagen.
Amen.
Ja, ich sage mich darum, weil durch Amen bestätigt etwas auch. Aber du musst es mit deinem Herzen sagen. Das ist ganz notwendig. Du bestätigst es und es wird zu deinem. Und je öfter wir darüber reden, hier wie Paulus gesagt hat, den Glauben, sagt Paulus, den ich in euch erweckt habe. Der Glaube muss erweckt werden, indem wir hören, was Gott für uns getan hat, dass es für uns tut. Und ich glaube, dann werden wir diejenigen, die den Glauben dann haben, die werden dann erst richtig zum Zeugnis. Wenn wir unsere Nudeltöpfe aufsetzen oder was haben und beten darüber und unsere Töpfe sind voll, dann erleben sie Jesus in einer anderen Art und Weise wie heute. Aber dafür will uns Gott heil machen und zubereiten, dass wir dann noch nicht sitzen, Das hättest du doch eher sagen können, bevor ich die Leute einlade. Jetzt haben wir nur eine Handvoll Nudeln. Was soll ich denen jetzt sagen? Tut mir leid. Jetzt sollen wir heil werden von Ängsten, von Unglauben, von Zweifel, von all diesen Dingen. Dass unsere Seele in die Ruhe hineinkommt. In die Ruhe, die Gott für uns noch bereitet. Schlagen wir nochmal den Hebräerbrief auf. Im Grunde genommen geht es Gott immer nur um eins, um Glauben halten, um nichts anderes, nicht Leistung hervorbringen. Wir müssen immer zwischen zwei Dingen entscheiden, zweifle ich oder glaube ich das? Um was anderes geht es nicht. Und der Teufel kann nur noch eins tun, und da ist er fleißig am Werk, unseren Glauben untergraben. Im Herzen. Wer zweifelt, in Markus 11 sagt es, wer mit seinem Munde spricht und nicht zweifelt in seinem Herzen, dem wird es werden. Du kannst also mit dem Munde was sagen und doch in deinem Herzen denken, oh, so richtig kann ich das ja nicht glauben. Ja, dann bekommen wir es nicht. Weil der Zweifler empfängt nichts. Nach Jakobus Kapitel 1. Im Hebräerbrief, hatte ich gesagt, Kapitel 4. Die Verse 1 bis 3 möchte ich auch mal aus einer Hoffnung für alle hören, nochmal. Hast du?
Ich habe keinen.
Nee, das ist keiner. Ach, der Vater hat den anderen besorgt.
Ja, du hast Katharina.
Ja? Ja, liebe.
Ja, deshalb müssen wir alles daran setzen, um das Ziel nicht zu verfehlen, solange Gottes Zusage noch nicht erfüllt ist. Uns seine Ruhe, seinen vollkommenen Frieden zu schenken. Denn auch uns hat Gott diese Zusage gegeben, die er unseren Vätern gab. Ihnen freilich nutzte dies nichts, denn sie haben Gottes Wort zwar gehört, aber nicht danach gehandelt. Doch wir, die wir im Glauben daran festhalten, werden in sein Reich des Friedens kommen.
So, genau. Und darum geht es. Es ist noch eine Ruhe dem Volke Gottes vorhanden an Frieden. Und das ist die Ruhe, die durch Glaube entsteht. Ja? Wenn dann die Nudeln nicht ausreichen, weil zu viele Personen sind, wenn wir diesen Glauben haben, bleiben wir in Ruhe, dann zittern wir nicht mehr. Wir sind durch manche Zitterpartie vielleicht schon mal durchgegangen und werden auch noch durch manche durchgehen, aber die Folge davon soll nicht sein in die nächste Zitterpartie. Es soll nur aufdecken, dass da etwas ist, wo Zweifel und Angst noch steckt. Und die muss raus. Und dann kommt Ruhe und Frieden rein. Muss Geborgenheit, wir müssen unseren Gott kennenlernen, dass er der ist, von dem er sagt, oder wie er behauptet, dass er ist. Dass er treu ist und dass er zu seinem Wort steht. Und das können wir nur in Erfahrung lernen, wenn Gott uns durch solche Prüfungen durchgeht. Und jetzt noch die Verse 7 bis 10. Oder Ingrid kann ja auch lesen.
Gott hat jetzt einen neuen Tag festgesetzt, an dem er sein Versprechen erfüllen will. Dieser Tag heißt heute. Von ihm sprach schon König David. Wenn ihr heute Gottes Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht, wie es eure Väter getan haben. Hatte Josua sie tatsächlich zum Ort der Ruhe geführt? Würde Gott nicht später von einem anderen Tag sprechen?
Bis wohin?
Bis 10. Achso. Gottes Volk erwartet also noch immer auf die Zeit der Ruhe, die Gott zugesagt hat. Wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von aller seiner Arbeit ausruhen können, so wie Gott am 7. Schöpfungstag von seinen Werken ruhte.
Jetzt noch Vers 11.
Darum setzt alles daran, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen, damit niemand durch Ungehorsam das Ziel verfehlt.
Genau. Darum müssen wir alles dran setzen, am Wort Gottes festzuhalten. Ja? Das Wort sagt, es steht geschrieben. Jesus hat diese Zusage gegeben und daran halte ich fest. Und so wird es kommen. Und ich lasse mir nicht wieder Angst machen. Ich gucke nicht wieder auf das, was Oftmals haben wir erlebt, dass, ja, aber da ist es doch auch so gewesen. Und da ist es auch negativ ausgegangen. Das geht uns nichts an. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wir sind Prinzessinnen und Prinzen. Wir unterstehen einer anderen Gesetzmäßigkeit. Wir können zu ihm kommen und können sagen, du bist mein Vater. Das ist etwas ganz anderes. Wir haben ein Recht, von ihm das zu bekommen. Und darum sollen wir nicht mehr in unseren eigenen Werken uns diese Dinge verdienen, sondern in die Ruhe des Glaubens eingehen, des Vertrauens. Und da müssen wir uns durchkämpfen, durch das Wort Gottes. Wir müssen daran bleiben und sagen, so hat es Gott mir zugesagt und da halte ich fest dran. Er wird das zutage bringen. Und du wirst merken, wenn diese Angst oder diese Zweifel aufkommen, dann müssen wir uns durchkämpfen, indem wir am Wort festhalten. Dass wir sagen, wenn Gott nicht der Gott ist, dann kann ich ganz aufhören. Wenn Gott nur 10 Sätze geschrieben in der Bibel, die ich nicht für ernst nehmen kann, wo er sagt, Edge, habe ich gar nicht so gemeint, dann machen wir alle hier Murks und Quatsch, was wir tun. Dann sollten wir nach Hause gehen und was Besseres tun. Es ist ganz wichtig, dass jeder von uns Gott ernst nimmt in seinem Wort. Denn nur dann hat der Teufel keine Frucht in unserem Leben und bringt uns wieder heraus. Und wenn wir dranbleiben, kommen wir in seine Ruhe und sind in seiner Ruhe. Ruhe entsteht durch Glaube an Gott. Und das ist genau das, was die Israeliten nie gemacht haben. Darum sind sie nie reingekommen. Sie standen vor dem verheißenen Land und Gott hatte gesagt, ich will alles, was da drin ist, vertilgen. Ich gehe mit euch. Und sie haben geguckt, haben die Riesen gesehen. Unmöglich. Gott war so klein in ihren Augen. Und dann sind sie so lange in der Wüste umhergewandert, bis sie vertilgt wurden. Bis sie aufgezählt wurden, weil sie Gott nicht geglaubt haben. Darum sagt Gott, es steht noch eine Ruhe dem Volke Gottes aus. Ich habe euch den Heiligen Geist gegeben und durch den Heiligen Geist könnt ihr glauben. Aber ihr müsst euch an ihm festhalten. Noch 2 Bibelverse. Im Johannesevangelium, Kapitel 15. Gehe ich zu schnell vorwärts? Die Verse 1 bis 4.
Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner, der alle unfruchtbaren Triebe abschneidet. Aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr gehört schon zu diesen guten Reben, weil ihr mein Wort angenommen habt. Bleibt fest mit mir verbunden, dann wird mein Leben in euch sein. Denn so wie eine Rebe nur dann Früchte tragen kann, wenn sie am Weinstock ist, so werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt.
Ja. Seht ihr? Wir müssen in dieser Verbindung mit Jesus bleiben. In dieser Verbindung zum Wort. Du hast gesagt, du hast mir versprochen. Ja? Ich lebe in ihm. Ich merke das, wenn ich auch, ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ich zum Beispiel aus der Ruhe rauskomme. Und ich merke, ich bin an den Nerven angegriffen. Dann fange ich an, nur noch im Herzen, nur noch zu sagen, Jesus, 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 Jesus. Ich bin nur noch am Jesus sagen. Nur noch an Jesus. Und nach ganz kurzer Zeit ist diese Unruhe, dieser Unfriede wieder weg. Ich werfe mich auf Jesus. Ich sage, du bist mein, ich sage das nicht, aber das ist mein Gedanken. Du bist meine Hilfe. Durch dich kriege ich Kraft. Durch dich kommt das jetzt. Du hilfst mir jetzt heraus. Du bist meine Stärke. Und genau das, ich bleibe in ihm. Versteht ihr? Ich halte mich fest an ihm. Ich sage, ich habe nie aufgepasst. Jetzt ist die Kraft weg. Jetzt gehe ich wieder zurück. Ich bleibe an ihm. Gott weiß, dass wir oftmals noch nicht so sind, wie wir sein sollten und nicht an ihm bleiben. Aber irgendwann, wenn wir innerlich so arm sind, dass wir gar nichts mehr von uns erwarten, von unserem Ich, von unserer Kraft erwarten, dann bleiben wir ganz an ihm. Dann erwarten wir alles von ihm. Aber das ist das Prinzip. In meiner Bibel habt ihr es so, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleiben in einem Weinstock, so auch ihr nicht, es sei denn, ihr bleibt in mir. Das ist bei mir Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid der Regen. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Getrennt von mir oder ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, das, da will Gott uns immer wieder hinziehen, zurückziehen in seiner Gegenwart, zu ihm hin, dass wir alles von ihm erwarten. Und wenn wir das tun, kommen wir wieder in die Ruhe, kommen wir wieder in den Frieden. Das ist das, was Gott für uns geschaffen hat, was er uns geben will. Nehmen wir jetzt die letzte Bibelstelle für heute, 5. Mose Kapitel 8. Die Verse 2 bis 5. Inga, tun wir das nochmal? Was deiner liest.
Erinnert euch an den langen Weg, den der Herr, euer Gott, euch bis hierher geführt hat. An die 40 Jahre in der Wüste.
Moment, 8 von Vers 2.
Von Vers 2,
ja. Von Vers 2, ja.
Erinnert euch an den langen Weg, den der Herr, euer Gott, euch bis hierher geführt hat. An die 40 Jahre in der Wüste. Er ließ euch in Schwierigkeiten geraten, um euch auf die Probe zu stellen. So wollte er sehen, wie ihr euch entscheiden würdet, ob ihr nach seinem Geboten leben würdet oder nicht. Er legte euch Entbehrungen auf und ließ euch hungern. Dann gab er euch das Manna zu essen. Das weder ihr noch eure Vorfahren kanntet. Er wollte euch damit zeigen, dass der Mensch nicht allein von Brot lebt, sondern von allem, was der Herr ihm zugesagt. In diesen 40 Jahren ist eure Kleidung nicht verschlissen und eure Füße sind nicht geschwollen. Darin könnt ihr erkennen, dass der Herr, euer Gott, es gut mit euch meint. Er erzieht euch wie ein Vater seine Kinder. Beachtet deshalb seine Weisungen, lebt so, wie es ihm gefällt und habt Ehrfurcht vor ihm.
Ja. Hier können wir sehen, warum Gott das zugelassen hat. Einfach, er hat sein Volk in Schwierigkeiten reingeführt, in Probleme, um sein Volk einfach zu prüfen, ob es nicht nur im Kopf die Dinge gehabt hat, sondern ob es auch in Zeiten, wo dann die Schwierigkeiten kamen, in Ruhe blieb und auf Gott vertraute. Und darum hat er sie auch in die Wüste geführt. Und Wüste ist ja immer ein Ort, oder meint auch symbolisch, ein Ort, wo wir das nicht uns aus uns selbst schaffen können. Wir können das nicht aus uns selbst. In der Wüste gibt es ja nichts. Du kannst da nichts kaufen. In der Wüste wächst ja nichts, da ist nichts. Aber Gott hat dazu gesagt, nicht einen Tag werde ich euch allein lassen. Ich werde euch immer alles geben, was ihr braucht, bis auf die Tage der Prüfung. Und so haben sie erlebt, dass ein Volk von 3 Millionen Menschen, die da in der Wüste umhergingen, täglich mit Nahrung und mit Wasser versorgt wurden und dass die Kleidung, die Schuhe, alles hielt, 40 Jahre lang. Das ist ein Wunder für sich, wie die mitgewachsen sind. Das mussten spezielle Schuhe gewesen sein, die gibt es heute nicht mal. Ja, wenn ein Kind 40 Jahre, das ist 2 Jahre alt gewesen, ja, und wenn es dann 42 war, waren die Schuhe mitgewachsen von 2. Wunderbar. Das ist unser Gott. Und das hat er alles gemacht. Er hat gesagt, ich wollte euch das zeigen, damit ihr seht, ihr lebt nicht vom Brot, sondern von dem, was ich euch zugesagt habe. Das Brot war alle. Alles, was sie mitgebracht hatten aus Ägypten, spätestens nach 14 Tagen, nicht mal so lange, in der Hitze, da wird so manches schnell schlecht. Und dann hat man nichts mehr, dann hat man alles aufgebraucht, was man selbst hatte, sondern, oh Herr, bist du wirklich der, von dem du gesagt hast, versorgst du uns wirklich, stehst du wirklich zu uns? Und Gott sagt, jetzt wirst du es sehen. Und Tag für Tag, 40 Jahre lang, haben sie seine Wunder gesehen. 40 Jahre lang. Tägliche Versorgung. Das muss ja schon fast langweilig gewesen geworden sein. Aber was für ein Wunder, wenn man sieht, was diese 3 Millionen Menschen täglich gebraucht haben. Wenn du das mal umrechnest, nur was das gekostet hat, 3 Millionen Menschen, ich weiß ja nicht, was
was kosten Lebensmittel, um täglich jemanden zu versorgen? Was sollte man sagen? 5 Euro?
Es gibt Menschen, die schaffen es 1 Euro. Ja? Ach, Nudeln beim Aldi? Ein bisschen Soße.
Ja, okay. Gehen wir darauf ein, maximal 1 Euro pro Tag. Dann hat Gott 3 Millionen Euro täglich gebraucht. Täglich. Täglich.
Ja, bestimmt ein bisschen mehr.
90 Millionen Euro im Monat mussten finanziell rankommen, um versorgt zu werden. Ist das nicht gewaltig?
Bitte?
Und ja. Aber ich bin auf Inge jetzt eingegangen und auch Getränke mal im Euro.
Ich weiß das nur. Ich jetzt so gut rechnen, ne?
Ja.
Ja. Mal 12 wird schon sterben.
Wir haben heute schon Angst, wenn wir Gott vertrauen sollen, meinetwegen wir brauchen Gebäude. Wir sollen Gott vertrauen auf 200.000 Euro oder was weiß ich was, dann haben wir schon Angst. Und Gott hat täglich 3 Millionen Euro gebraucht, um die. Und das hat er alles herbeigeschafft. Wenn Gott etwas will, dann tut er es auch. Dann gibt er auch das, was dazu nötig ist. Aber das kommt dann, das erwarten wir nicht von menschlicher Ebene, sondern das erwarten wir von ihm. Mose hat auch gedacht, er müsste das tun. Und Gott hat gesagt, wer hat gesagt, du sollst es tun? Ist mein Arm zu kurz, um zu helfen? Und Tag für Tag, für die, die es nicht wissen, die Wachteln, die Gott herangebracht hat, die haben in 1 Meter Höhe eine Tagesreise in die Richtung gelegen. Wie viele Kilometer kann man am Tag gehen?
14
Meter. Ja. Aber das ist so viel.
Das ist doch fast. 40 kannst
du nicht. Okay. Sag mal 20. Das können wir uns auf 20 einigen.
Für kleine Kinder sind 20 Kilometer schon viel zu viel.
Ja,
das reicht nicht für kleine
Kinder.
Bleiben wir bei 20, ich glaube, das können wir sagen. Also 20 Kilometer in der Richtung und 20 Kilometer in der Richtung und 1 Meter hoch haben Wachtel gelegt zum Essen. So viel hat Gott herangebracht. Herrlich. Das ist unser Glaube. Und wisst ihr, das muss Glaube werden. Das muss zu Glaube werden in unserem Herzen. Wir müssen uns mit diesen Wundern beschäftigen. Hört doch mal Augen zu. Wir müssen uns mit diesen Wundern beschäftigen. Immer wieder beschäftige euch mit Wundern. Und jedes Mal, wenn ihr die Wunder lest, sagt ihr Amen. Das ist mein Gott. Das ist mein Gott. Wenn wir uns mit diesen Wundern nicht beschäftigen, wir wachsen in das hinein, mit das wir uns beschäftigen. Wenn wir uns täglich mit Problemen umgeben, du wirst so am Ende sein, du wirst keine Kraft haben, du bist so geschlaucht, weil du nur täglich auf Probleme guckst. Deswegen sagt die Bibel, in das, auf was du siehst, in das wirst du verwandeln. Beschäftigst du dich mit deinem großen Gott, mit dem mächtigen Gott und Tag für Tag und liest genau das. Dieser Gott wird wachsen in deinen Augen, in deinem Herzen. Und dein Glaube wird zunehmen und das wird bei dir ganz selbstverständlich werden. Und je mehr der Glaube wächst, je mehr werden die Wunder geschehen, die dich begleiten. Das ist Gottes Prinzip. Und das will er uns einfach lehren. Amen.
Amen.